Die Berliner Stunde. Der gesundheitspolitische Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Berliner Stunde, der gesundheitspolitische Podcast. Mein Name ist Thomas Hommel und ich leite das Korrespondententeam Politik und Debatte der Ärztezeitung. In dieser Folge geht es um die Zukunft, genauer gesagt um die Zukunft unseres Gesundheitssystems und die Reformen, die es dafür zwingend braucht. Sprechen möchte ich darüber mit Andreas Beibers, Professor für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie sowie gesundheitspolitischer Sprecher der Hochschule Fresenius in München. Schönen guten Tag, Herr Professor Beibers.
Grüß Gott aus München.
Herr Beibers, bevor wir nach vorne schauen, lassen Sie uns kurz zurückschauen. Vor gut zwei Wochen, am 10. Juli war es, haben Bundestag und Bundesrat grünes Licht für die umstrittene Gesundheitsreform von Gesundheitsministerin Nina Wagen gegeben. Das sogenannte GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Bundeskanzler Friedrich Merz spricht von einer wichtigen Reform der Bundesregierung. Kurz gefragt, kurz geantwortet, Herr Beibers, was ist das Kernziel dieser Reform?
Also es ist sicherlich eine wichtige Reform, obgleich ich den Begriff Reform zumindest in weiten Teilen für hinterfragenswert halte. Ziel dieses Gesetzes, würde ich jetzt mal sagen, ist, und das ist in der Tat aller Mühen wert, zu einer Stabilisierung der Beitragssätze zunächst, so das Ziel des Gesetzes, bis 2030 zu kommen. Ich werde später noch gerne was dazu sagen, ob das realistisch ist. Einfach weil wir ja stets steigende Ausgaben jetzt hier in anderen Sozialversicherungsbereichen ja auch, aber hier schauen wir uns ja die gesetzliche Krankenversicherung an, also im GKV-Bereich haben. Und das wird ja implizit und explizit zu weiter steigenden Beitragssätzen führen, wie wir es ja auch in der Vergangenheit gesehen haben, was dann bedeutet, ad 1, dass für die Bürgerinnen und Bürger immer weniger netto von brutto ad 1 übrig bleibt und ad 2 die Lohnnebenkosten immer stärker steigen. Und das können wir uns einfach vor dem Hintergrund der Stabilität unserer Solidargemeinschaft und ad 2 vor dem Hintergrund der Stabilität des Produktionsstandortes Deutschland, der ja im internationalen Wettbewerb sich befindet, einfach nicht mehr leisten. Und deswegen ist es ein wichtiges Ziel, die Beitragssätze zu stabilisieren, die Ausgaben, ja, ich soll jetzt mal Platz sagen, runterzudrücken. Und das ist genau das, was das Gesetz jetzt im ersten Schritt macht, nämlich mit den, ich sag mal, mit 90% der Maßnahmen versucht es weniger in eine strukturelle Reform reinzugehen. Und ich sage mal, strukturelle Veränderungen sind für mich eine Reform. Das ist jetzt eher, sag ich mal, ein Deckel drauf, dass die Ausgaben nicht weiter ansteigen.
Sie sagt schon, wie realistisch das ganze Paket ist. Also ist das Ziel der 19 Milliarden, sind es, glaube ich, für 2027, die eingespart werden sollen. Wie realistisch ist es, dass das auch passiert?
Also es ist so, ich glaube, für nächstes Jahr ist man schon ganz gut, weil ja auch die Prognosen, wie sich die Ausgaben entwickeln, wie sich die Einnahmen entwickeln, noch relativ stabil sind. Das Ziel, jetzt 2030 das Ganze stabil zu halten, da bin ich mir, nicht nur ich, sondern auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, nicht so sicher, ob wir es wirklich schaffen, dass wir die Beitragssätze bis 2030 mit den jetzt vorgesehenen Sparmaßnahmen stabil halten. Da halte ich es durchaus nochmal für realistisch, dass wir vielleicht nochmal ein zusätzliches Gesetz bis 2030 sehen. Was ich jetzt natürlich noch nicht absehen kann, es ist ja, man kann sagen, als flankierende Maßnahme jetzt ja auch im nächsten Schritt vorgesehen, dass es zu Strukturreformen kommen soll, was unter anderem die Angebots-, aber jetzt hier auch primär die Nachfrageseite betrifft oder betreffen wird. Diese jetzige Reform fußt ja unter anderem auf das Gutachten der Finanzkommission Gesundheit aus dem März oder vom März. Und es ist ja Ende des Jahres, vielleicht auch schon ein bisschen früher, wir lassen uns mal überraschen, dann ein zweiter Bericht vorgesehen, der ja dann nochmal eine zweite Form von Reformmaßnahmen dann hoffentlich auch sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes strukturellen Reformmaßnahmen erwarten lässt. Inwiefern die dann und ob die dann nochmal sozusagen einzahlen auf Kostensenkung, auch kurz- oder mittelfristig, gilt es dann neu zu prüfen. Aber ich glaube, sozusagen erstmal ist Vorsicht geboten. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon das Ende der Fahnenstange bis 2030 und auch in den darauffolgenden Jahren sein wird.
Schauen wir doch mal auf diese Strukturreform. Da sind ja einige Themen aufgerufen. Welche Strukturreform hat denn aus Ihrer Sicht die größte Priorität oder mal anders gefragt, von welcher Reform versprechen Sie sich den größten Effekt in der Versorgung?
Also ich sage jetzt mal, Strukturreformen betreffen ja immer die also können verschiedene Elemente betreffen. Sie betreffen jetzt mal grobschichtig mal zusammengefasst die Strukturreform der Angebotsseite, die Strukturreform der Nachfrageseite und die Strukturreform der Frage der Finanzierung und der Organisation der Finanzierungs- und Versicherungsarchitektur, die dahinter steht, sage ich jetzt mal. Die Krankenhausreform, die jetzt ja schon durch ist, in Anführungsstrichen, also nicht durch in der Umsetzung, aber durch die parlamentarischen Prozesse, KHVVG, KHAG, legt ja einen Schwerpunkt auf die Angebotsseite. Man wird sicherlich an der einen oder anderen Bereich auch nochmal daran müssen, auch in anderen Bereichen, ich sage mal Pflegeversicherung, der Verlassenen, das SGB, wie wir im ambulanten Bereich, in anderen Angebotsstrukturen auch nochmal Strukturreformen brauchen, auch unter dem Hintergrund, was kann Digitalisierung in der Angebotsseite oder was kann technologische Entwicklung dort ermöglichen. Ich glaube, da ist sicherlich auch das eine oder andere jetzt sicherlich auch durch die Finanzkommission Gesundheit nur jetzt beides Gutachten zu erwarten. Aber Fokus, glaube ich, liegt jetzt sicherlich erstmal auf die Frage, wie schaut es bei den Strukturreformen auf der Nachfrageseite aus? Das bedeutet ja, oder das steht dann implizit ja immer im Raum, Sie kennen die Diskussion um ein Primärversorgungssystem. Also ist die Frage, wie schaffen wir es besser, dass die Menschen, die eine objektive Nachfrage haben, die auch dringlich sozusagen, die dringlich bearbeitet werden muss, dass wir diese Nachfragestrukturen besser steuern und das, was eben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht unbedingt nötig ist, aus dem System raussteuern, also subjektive, objektive Nachfrage versuchen besser voneinander zu trennen, sie unterschiedlich versorgen. Man muss sich natürlich auch der subjektiven Bedarfe annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch zur Zufriedenheit eines Systems. Aber da stellt sich die Frage, und dann verknüpft sich ja schon wieder auch mit Angebotsstrukturen, wie können wir das besser organisieren? Also die Steuerung des Nachfrageverhaltens, was auch impliziert, Versorgungsbrüche zu verbessern im System, ist, glaube ich, jetzt ein ganz großer Fokus. Und der dritte Bereich, den ich auch schon angesprochen habe, wir werden uns natürlich zunehmend fundamentale Gedanken darüber machen, wie wir dieses GKV-System in der Zukunft oder für die Zukunft besser und fitter aufstellen. Denn die wirklich schwierigen Zeiten, gerade in Anbetracht des demografischen Wandels, beginnen ja vor allem ab dem Jahr 2030, wenn die starken Babyboomer-Kohorten dann in Rente gehen. Dann stellt sich schon die Frage, ob das solidarische System, das ja immer noch im Kern auf den Bismarckschen Gedanken aus dem Jahr 1883 fußt, dann so zukunftsfähig ist. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein großer Freund unseres Bismarckschen Systems. Aber wie wir da reformieren müssen, ich glaube, da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir auch nochmal an die Frage ran, wie schaut zukünftig die Kassenstruktur aus? Damit ist nicht die plumpe Frage, wie viele Krankenkassen man braucht. Ganz im Gegenteil, das bringt uns nicht weiter. Aber das werden auf alle Fälle auch Fragen sein. Wie muss sich die Kassenlandschaft reformieren? Wie müssen wir das System insgesamt reformieren, um es eben auch zukunftsfähig für die Jahre 2030 fortfolgende zu machen?
Bleiben wir nochmal bei der Primärversorgung, wenn man das mal so zusammenfasst. Zuerst zum Hausarzt und erst dann, sofern medizinisch geboten und nötig, zum Facharzt. Das ist ja das Prinzip dahinter, mal vereinfacht gesprochen. Wie verpflichtend muss denn so ein System sein am Ende?
Das ist gar nicht so einfach. Da lohnt auch ein Blick ins Ausland. Das sind natürlich a priori verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Modelle denkbar. Primär, ich sage bewusst, Primärversorgungssystem ist in für mich in meiner optimalen Welt eine effiziente Steuerung und Begleitung von Patientinnen und Patienten in ihren subjektiven, objektiven Bedarfen. Jemand, der sie an die Hand nimmt und durch den Versorgungsdschungel adäquat und effizient führt, damit ad 1 Wartezeiten reduziert werden können. Wir kennen ja heute die Diskussion, wie lange warte ich auf einen Facharzttermin, auch wenn es ja dringend ist, in Anführungsstrichen. Damit aber auch sozusagen ineffiziente Nachfragestrukturen rausselektiert werden und das aber auch, dass mir Informationsbrüche nicht zwischen den Versorgungsstrukturen entstehen. Deswegen, Sie hatten es ja bereits erwähnt, im ersten Aufschlag wird sicher darum gehen, wie kann die Hausärztin, der Hausarzt oder, Klammer auf, andere Berufsgruppen, die dafür qualifiziert sind, Klammer zu, diese Steuerung an der Schnittstelle hausärztlicher Versorgung und fachärztlicher Versorgung besser optimieren. Aber dabei darf natürlich ein Primärversorgungssystem nicht stehen bleiben, denn wir haben natürlich noch wesentlich weitere, sag ich mal, Versorgungsbrüche. Stellen Sie sich noch vor, für Patientinnen und Patienten, die ambulant am Krankenhaus behandelt werden, die sich darum kümmern müssen, wie schaut meine Nachsorge aus? Wie komme ich in die hausärztliche, in die fachärztliche Behandlung zurück nach einem ambulanten Eingriff im Krankenhaus? oder eben auch beispielsweise nach einem stationären Eingriff, wenn dann die Frage ist, wie geht es in der pflegerischen, hausärztlichen, fachärztlichen Versorgung weiter. Das geht dann ja sogar über die sozialen Gesetzbücher hinweg. Jetzt wollen wir es nicht zu komplex machen, aber die Frage sozusagen, um es mal ein bisschen holistischer zu sagen, ist schon, wie kriegen wir Patientensteuerung gut hin? Derjenige, der heute schon einen Hausarzt oder einen Hausärztin hat, die das alles macht, der ist ja schon wunderbar versorgt, aber das ist eben nicht state of the art.
Ein bisschen Wasser in den Wein gekippt hat jetzt eine Studie des Bosch Health Campus. Die haben nämlich ausgerechnet, dass voraussichtlich bis zum Jahr 2040 rund 12.000 Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland fehlen, weil die einfach altersbedingt in Ruhestand gehen. Aber das heißt auch, Herr Professor Balbers, die Hausärztinnen und Hausärzte alleine werden Primärversorgung, so sie denn kommt, am Ende nicht stemmen können, oder?
Davon bin ich fest überzeugt und es wäre, glaube ich, auch ein Irrglaube. Also jetzt erstmal, Sie hatten es ja zu Recht angesprochen, vor den negativen Nachrichten mal eine positive auch, sagen wir mal, hinzugegeben. Also wir haben natürlich die nächsten Jahre immense Probleme, weil viele, sagen wir mal, Hausärzte und Hausärzte der Babyboomer-Generation angehören und wir sozusagen die nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre auf alle Fälle ja Themen bekommen. Und die Frage ist, wie viele wachsende nach, um den Bedarf zu decken. Das sind natürlich nicht neben den Hausärzten auch ein Anreichen der Fall. Und allerdings erkennen wir schon, dass zunehmend, wir hatten ja Jahre, wo sozusagen viele Medizinstudierende wenig Interesse an der Hausärztin oder nicht so die großen Interesse an der Hausärztin versorgen haben. Ich glaube, da ändert sich auch was, auch in der Ausweitungsfortbildung an den Fakultäten, ne? Dass der Hausarztberuf zunehmend auch bei jungen Studierenden wieder attraktiver wird. Das erstmal vielleicht mal als deswegen sind die Probleme trotzdem da, aber das erstmal als positive Nachricht gesehen, weil er ja auch politisch aufgewertet wurde. Sie haben natürlich vollkommen recht, die Hausärzte und Hausärzte alleine werden sicherlich nicht hinkriegen. Deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, welche anderen Professionen da noch mitwirken können. Ich denke hier an Physician Assistants, an weiterqualifizierte Pflegefachkräfte, wie es ja auch in anderen europäischen Nachbarländern state of the art ist. Und das sind also wirklich Länder, mit denen wir uns auch wirklich vergleichen können. Aber darüber hinaus, wenn wir auch nachdenken müssen, vielleicht welche anderen Institutionen mit aktiv werden könnten, das kann im Einzelfall sicherlich vielleicht auch ein Krankenhaus sein, das in einer Region die Versorgung auch im ambulanten Bereich mit übernimmt, Steuerungselemente mit übernimmt. Das kann an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch können KI-basierte Lösungen sein, nicht überall, aber unterstützend bei der Patientensteuerung. Und das könnten vielleicht sogar, um es jetzt ganz holistisch zu denken, vielleicht sogar auch Krankenkassen, Kostenträger sein, die ja sich stärker daran beteiligen. Dazu muss es dann da vielleicht auch gesetzliche Änderungen geben. Es wäre auch ein Stück weit eine neue Rolle der Krankenkassen, stärker in die Steuerung und in die Begleitung ihrer Versicherten und ihrer Mitglieder in den Versorgungsalltag zu unterstützen. Dafür brauchen sie sich dann auch die medizinischen und pflegerischen Kompetenzen, die aber wahrscheinlich in den Teilen schon da sind. Also glaube ich, da gibt es ein größeres Spielfeld, was wir da beackern könnten.
Kommen wir zu einem zweiten großen Reformblock, nenne ich das mal, der ja auch schon jetzt im parlamentarischen Verfahren angekommen ist. Die erste Lesung hat stattgefunden. Ich spreche von der Reform der Notfallversorgung. Und über die sprechen wir schon auch sehr lange, seit vielen, vielen Jahren. Aber jetzt gibt es einen neuen Aufschlag der Koalition aus Union und SPD. Was macht diese Reform, diese Notfallreform aus Ihrer Sicht so dringlich?
Also diese Notfallreform ist ja wirklich schon überdringlich. Und sie ist ja eigentlich nur nicht geschehen. Sie wäre schon längst eigentlich umgesetzt, vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn sozusagen Herr Lindner nicht hingeworfen hätte, dann hätten wir sie ja schon. Also sie war ja de facto eigentlich schon in der letzten Legislaturperiode fast durch, aber ist dann eben stecken geblieben. Es sind im Grunde genommen, baut es auf das aus, was ich bereits erwähnte. Nukleus der Notfallreform ist ja zum einen die Nachfragesteuerung, das eben effizienter zu gestalten, die Ersteinschätzung, die Triagierung, das Zusammenspiel zwischen ambulanter, stationärer Versorgung zu optimieren, Patienten dabei aber nicht alleine zu lassen, sondern sie stärker an die Hand zu nehmen, sie zu steuern, das Nachfrageverhalten besser zu steuern, damit diejenigen, die eben dringend notfallmedizinische Behandlung brauchen, dies auch gut bekommen, andere rauszuselektieren, zu steuern. Und das aber jetzt verbindet natürlich die Notfallreform auch mit sozusagen Reformen auf der Angebotsseite, eben mit der Frage, wie kriegen wir das strukturell hin in integrierten Notfallzentren. Das sind ja alles schon, man Wir diskutieren ja schon so lange darüber. Ich glaube, das erste Paper, was ich über die INZ geschrieben habe, war im Jahr 2017 und 10 Jahre später kommt dann. Und schon 2017 war es uns allen klar, dass das eigentlich der Modus operandi, der Goldstandard ist oder sein kann. Also das ist sozusagen diese eine wichtige Seite, dass wir eben da an die Nachfragesteuerung im Notfallbereich ringen, aber auch an die Angebotsstrukturen. Und dann muss man sagen, und das im Übrigen etwas, da habe ich vorher vielleicht gar nicht drauf eingegangen, das jetzt explizit und implizit auf den Rettungsdienst verweisen, dass man natürlich auch an die Frage ran muss, wie sind die Anreize im Vergütungssystem richtig gesetzt? Und auch da zum Glück setzt man jetzt ja auch neue Anreize, dass eben der Rettungsdienst auch bezahlt wird, wenn der Patient nicht mitnimmt, weil er eher rausgefahren ist. Und dass man eben auch hier, auch im Rettungsdienstbereich, sich dem annimmt. Das sind also alles längst überfällige Reformen, wo sich eigentlich die Fachwelt seit langem eigentlich eins ist, dass hier was geschehen muss. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es hier zu positiven Effekten kommen wird.
Sie haben die Notfallreform als überdringlich bezeichnet, Herr Babers. Trotz dieser großen Notwendigkeit, die Notfallstrukturen komplett umzumodeln, ein Selbstläufer ist das nicht. Denn wir wissen ja, die früheren Bundesminister für Gesundheit, sowohl Jens Spahn als auch Karl Lauterbach, sind gescheitert. Auch am Widerstand der Länder, weil die ja für den Rettungsdienst zuständig sind. Was macht Sie so optimistisch, dass es diesmal klappt?
Also ich glaube, dass gerade, ich sage jetzt mal im Bereich des Rettungsdienstes und auch der Notfallversorgung, auch ich sage jetzt mal, der Druck, ist immer die Frage, bottom-up oder top-down, ne? Also der gesellschaftliche Druck so groß ist, denn die Umsetzung der Krankenhausreform und die damit verbundene Bündelung von Versorgungskapazitäten kann ja nur gelingen und kann auch unter der Mitnahme und dem Aspekt der Mitnahme der Bürgerinnen und Bürger in diesem Transformationsprozess nur gelingen, wenn ich wirklich der Bevölkerung darstellen kann, dass ich wirklich gute Konzepte habe und eben auch eine Transportlogistik habe, die ich sicherstellt, dass ich im Bedarfsfall, nämlich im Notfall jetzt hier, also wenn die Zeit zählt, in die adäquat richtige Versorgung komme. Das heißt, die Strukturierung, die Reformierung auch des Rettungsdienstwesens, glaube ich, ist etwas, was implizit und explizit auch für die Akzeptanz der Transformation der Versorgung entscheidend ist, denn sonst gehen Ihnen die Bürgerinnen und Bürger nicht mit. Und vor dem Hintergrund dessen glaube ich, dass es für die Menschen so von Relevanz ist, nehmen sich ja auch die Länder diesem Thema an, weil sie ja unmittelbar und viel unmittelbarer mithin mit den Landräten und mit den Menschen vor Ort in der direkten auch kritischen Verantwortung stehen.
Kommen wir vielleicht zum Schluss noch zu einem Thema, das auch schon seit vielen Jahren diskutiert wird, auch in der Ärzteschaft, sowohl ambulant, stationär, ein großes Ärgernis darstellt. Das ist das Thema Bürokratie. Und wir hatten als Politik- und Debattethemen kürzlich eine Umfrage auf LinkedIn gepostet und gut ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Umfrage nannte ein Entbürokratisierungsgesetz sehr, sehr dringlich. Überrascht Sie das, Herr Babers?
Nee, also ich habe in einigen Jahren im Auftrag damals von Herrn Holotschek die, sag mal, eine Aktion zum Thema Entbürokratisierung in bayerischen Krankenhäusern leiten dürfen. Wir haben damals auch so einen 10-Punkte-Aktionsplan vorgestellt. Ich muss sagen, mir war damals selbst gar nicht bewusst, obwohl ich schon so viele Jahre im System bin, wie viele detaillierte bürokratische Hürden es gibt. Also ich meine, das ist natürlich obsolet, wobei ich sage mal, Entbürokratisierung immer so ein furchtbares Schlagwort ist, was immer wieder dann gezückt wird, wenn man einem gar nichts mehr einfällt, dann sagt man, jetzt wollen wir entbürokratisieren. Wir müssen dringend entbürokratisieren. Allein ist schon schlimm, dass wir ein neues Gesetz brauchen, um zu entbürokratisieren. Meine These ist ja immer, wenn ein neues Gesetz ins Parlament reingeht und neue Vorschriften, müssen zwei alte raus, weil sonst führt Bürokratisierung immer noch zu mehr Bürokratie. Selbst Entbürokratisierung, Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg und die Politik hat eins erkannt. Ich zäume das Pferd mal anders jetzt auf. Es ist so, dass der Druck im System die nächsten Jahre bleiben wird, unter uns gesagt. Also es werden nicht mehr finanzielle Mittel reinkommen, sondern der finanzielle Druck wird die nächsten Jahre noch zunehmen. Und es wird immer mehr darauf ankommen, mit immer weniger Mitteln ist trotzdem zu versuchen, eine gute, vielleicht sogar bessere Versorgung hinzubekommen. Das bedeutet aber, wenn ich mit immer knapper werdenden Ressourcen trotzdem die Versorgung aufrechterhalten müssen, muss ich ja innovativ sein. Ich brauche Innovation. Ich muss die Dinge anders machen. Ich brauche Mut zur Innovation. Ich muss den Institutionen vor Ort die Freiheiten geben, zu managen, die Knappheit so zu managen, dass trotzdem ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Und deswegen werde ich sie von bürokratischen Hürden entbinden müssen, beispielsweise auch Krankenhäuser, ich nehme jetzt mal exemplarische Krankenhäuser, damit sie es schaffen, mit geringeren Betriebskosten dennoch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Denn wenn die von den Betriebskosten nicht runterkommen, bei stetig steigenden Ausgaben, dann gehen uns die alle in die Knie. Und ich meine, die ersten Pflänzchen, die wir jetzt ja gesehen haben, ist ja im jüngst beschlossenen GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, dass Pflegepersonal-Untergrenzen nun erstmal, sag ich mal, pausiert werden, dass durch Kurzzeitfallpauschalen, durch kürzliche Fallpauschalen so ein bisschen die untere Grenze auf Weildauer versucht wird zu umgehen. Das wäre gut, werden ND-Prüfungen erhöht, da kann man jetzt sozusagen die Nettobilanz kann man kritisch anschauen. Aber das, glaube ich, schon der Gesetzgeber erkannt hat, dass wenn wir jetzt nicht den Leistungserbringerinnen und Erbringern mehr Beinfreiheit geben, werden sie es nicht schaffen, mit den knapperen Ressourcen umgehen zu können, was aber nicht bedeutet, dass wir hier Wildwesten machen, sondern dass wir ihnen die Freiheit geben, im Doing die Patienten so zu behandeln, wie sie es für sinnvoll halten. Das ersetzt aber natürlich nicht, dass wir nachher nicht überprüfen, wie ist denn die Qualität und das Ergebnis dessen, wie du es getan hast. Es kann ja kein Freifahrtschein sein, Entbürokratisierung nach dem Motto, die Qualität der Patientenbehandlung ist jetzt alles egal. Da wäre Entbürokratisierung falsch verstanden, sondern wir müssen sagen, wie ihr es macht, ich sage es jetzt mal sehr flapsig, das wollen wir nicht ständig überprüfen, wir schauen uns nur das Ergebnis an.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Herzlichen Dank, Herr Professor Beibers, für Ihre Zeit, Ihre Einschätzungen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie in der nächsten Ausgabe von Die Berliner Stunde, der gesundheitspolitische Podcast, wieder dabei sind. Die Studie des Bosch Health Campus, über die Herr Beibers und ich gesprochen haben, finden Sie übrigens in den Shownotes zu dieser Folge. Bitte schauen Sie auch gerne bei unseren Kollegen des Ärztetag-Podcasts vorbei. Und wenn Ihnen diese Folge der Berliner Stunde gefallen hat, dann folgen und bewerten Sie gerne diesen Kanal. Es ist nur ein einziger Klick und würde uns bei unserer Arbeit unterstützen. Vielen Dank, bis bald.
Die Berliner Stunde. Der gesundheitspolitische Podcast.